Also wegfahren fand ich ja immer gut. Also das ist auch eines meiner ältesten Spiele, an die ich mich erinnere. Also ins Auto von Papa setzen und so tun, als würde ich wegfahren.
Ach echt?
Ja, ich glaube, das habe ich schon mit 4 gespielt. Das war eins meiner Lieblingsspiele. Und das ist eine Triebfeder, die für unseren Beruf tatsächlich, glaube ich, ganz wichtig ist, mit wem man da auch von den Kollegen spricht. Jeder hat irgend so einen Stachel im Arsch, der ihn irgendwie dahin treibt, weil es ist ja auch anstrengend und ich meine, es ist ja ungemütlich, unser Leben. Das war bei mir dann halt, glaube ich, schon sehr früh die Entdeckung, das ist eine gute Idee, einfach mal lustig, weil dann, das gibt es noch nicht bei
Das ist
uns
ja
in der
nicht besetzt.
Familie. Ich kann das alles überhaupt nicht. Und ich habe ja wirklich, also mein erstes Programm habe ich wirklich nur unter Tränen geschrieben. Überhaupt,
Warum
aber
hast du es dann gemacht?
weil ich überhaupt gar keine andere Perspektive hatte im Leben, als selbst zu schreiben.
Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerkstudios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen.
Herzlich willkommen zu Ringelstädters Rendezvous zu einer neuen Ausgabe. Und ich freue mich heute auf eine Frau, die ich schon ganz lang kenne, die ich sehr verehre, wo ich mich freue, dass du endlich da bist, liebe Luise Kinzer. Herzlich willkommen.
Grüß dich, Hannes.
Und wie es so ist bei dem Podcast Rendezvous, ist es so, wie wenn wir uns jetzt nicht kennen würden beim Rendezvous. Und du müsstest dich in kurzen Worten selber mir vorstellen bei unserem ersten Treffen. Wie würdest du das tun? Also wie würdest du dich selber vorstellen?
Wie lange Zeit? Wie lange habe ich
Solange
da Zeit?
Du willst. Solange du willst. Ich kann dir in Aussicht stellen, dass wenn du das relativ zügig machst, am Schluss ein Geschenk bekommst.
Ehrlich?
Ja.
Also ich würde mich einfach nur tatsächlich als Luise Kinzer vorstellen, als Kabarettistin und Schauspielerin mit Schwerpunkt in Bayern. Und das andere wird dann so
hoffentlich. Wird dann schon passieren.
Beliebig. Je nachdem, was man dann so, in welche Richtung das es gehen soll. Was hätten Sie denn gern?
Was hätten Sie denn gern? Und ich habe, das hast du sehr schön gemacht, liebe Luise, ich habe ein Geschenk für dich. Und bei jedem Gast, der zu mir kommt in den Podcast, überlege ich mir vorher ein Geschenk, wo ich mir denke, dass das zu dem passt. Und in diesem Fall kriegst du was, das wir beide kennen, weil wir aus demselben Gai kommen. Und ich natürlich wissen will, weil darüber haben wir noch nie geredet, seit wir uns kennen, ob das für dich eine ähnlich große Bedeutung hat wie für mich. Vielleicht.
Agnes Bernauer.
Agnes Bernauer.
Mein Schacher. Da brauche ich nur den Schrift zu Kröner lesen,
sofort,
da
weiß gell?
Schon, was drin
sofort.
Ist. Das ist ja.
Hat es für dich die Bedeutung? Also, was verbindest du mit der Agnes Bernauer Torte?
Also, die Agnes Bernauer Torte war tatsächlich die einzige Torte, die man bei uns daheim verschickt hat.
Mhm.
Also als Geschenk an Menschen, die woanders leben und wohnen. Also das war dann das Besondere. Also da kriegt, also der schickt man dann zum Geburtstag, die wird jetzt 70 Jahre alt, eine Agnes Bernauer Torte. Mhm. Weil also selber gegessen haben wir es eigentlich selten, weil die Mama ja immer gebacken hat.
Ich wollte gerade sagen, das war, also bei uns war es tatsächlich so, dass was ganz Besonderes war, wenn es was kauft. Gegeben hat überhaupt im Süßwarenbereich. Wenn es überhaupt was Süßes gibt, also Kuchen, dann war es einfach die Kröner Torte. Aber man muss dazu sagen, dass der Schmidt, die Konditorei Schmidt in Straubing, qualitativ gar nicht mal so weit drunter ist.
Ah.
Das müssen wir jetzt machen, wie im
Tatsächlich bin ich da gar nicht so bewandert, weil ich aus Geisel-Höring bin.
Und
wir hatten ja die eigene Konditorei.
Wer war das?
Ja, Löw. Konditorei Löw. Ja.
Gibt es die noch?
Die gibt es immer noch. Und das ist in der Tat auch, also wirklich, also ich denke mir das oft wie Seiten, ich komme ja auch viel rum, ne? Und dass es tatsächlich da in so ländlichen Regionen dann so hochwertige Konditorei gibt, das ist nicht so üblich. Aber der Löw ist ja auch weit über die Grenzen hinaus bekannt.
Weit über die Grenzen Geisel-Hörings hinaus bekannt. Wann warst du das letzte Mal in Geisel-Höring?
Gestern.
Ehrlich?
Ja. Da war ich, also wie die Mama, habe ich abgeholt und dann haben wir eben eine Geiselhöring-Runde gemacht.
Echt?
Ja. Also zuerst waren wir im Erlbrei, im Wirtshaus. Das war ja früher eigentlich das Zuhause von meinem Papa. Also der Stammtisch war eigentlich sein Zuhause. Und ja, und diese Brauerei, also die gibt es immer noch. Früher hat es ja 7 Brauereien gegeben in Geiselhöring, jetzt gibt es noch die Erlbrauerei. Und dann sind wir zum Friedhof und haben die Gräber besucht.
Ja.
Und dann sind wir noch ins Café Löb gegangen. Und ich habe einen Bienenstich gegessen.
Ach, herrlich, oder? Bienenstich ist auch, da wäre ich so schwach.
Und Mama sagt hier Tiramisu-Schnitte.
Großartig. Mhm. Weil du das gerade erzählt hast, dass dein Papa quasi gewohnt hat im Erl-Wirtshaus. Bist du da als Mädel mitgegangen? Hast du das mitgekriegt? Hast du diese diskutierenden, schreienden, saufenden Männer, hast du das aufgesaugt oder war das für dich, warst du da gar nicht?
Doch, doch. Also ich habe tatsächlich immer wieder mal diese Ehre gehabt, dass der Papa mich da mitgenommen hat. Und so über die Jahre einfach so im Erwachsenwerden, natürlich so als Kind einmal. Aber spannender wurde es natürlich dann, wenn man älter war und schon ein bisschen was verstanden hat. Und man, also ich bin dann da immer ganz brav da gesessen.
Und wo bist du da gesessen? Also bist du da mit am Tisch gesessen?
Ja, doch. Aber es war wirklich nicht oft, aber es ist vorgekommen. Ich glaube, wenn ich ein Bub gewesen wäre, dann hätte er mich natürlich andauernd mitgenommen. Aber als Mädel jetzt nicht so. Aber doch, also ich habe diese bayerische Stammtischkultur habe ich wirklich noch richtig mitgekriegt. Und man war da natürlich nur ja mal so Gast und vielleicht war es dann als Kind vielleicht dann irgendwann auch mal langweilig, weil ja, das waren halt schon Männer eigentlich nur, hauptsächlich Männer.
Mhm.
Und dann haben sie halt geschmerzt.
Und hast du es, wenn du jetzt das halt wenn du halt so zurückdenkst, denkst du dann, da hast du so das ein oder andere Idiom für das, was du später dann auf der Bühne gemacht hast, hast du das da kennengelernt und hat dich das geprägt und glaubst
Absolut.
Du?
Absolut, ja? Natürlich. Also meine ganze Kindheit hat mich geprägt, einfach durch den Dialekt und durch die Sprache und dieses dieser Witz, also dieser Stammtischwitz, dieser niederbayerische, dieser Schalk, also wo man sich eigentlich andauernd gegenseitig auflaufen lässt und provoziert auch aus Gaudi. Also ich würde mal sagen, das hätte ich einfach im Blut.
Ja, ja.
Ich habe mir das aber tatsächlich dann später abtrainiert, weil das also wahnsinnig frech ist und man dann unter Umständen auch nicht immer gut ankommt. Also ich bin da immer in einem Konflikt gewesen, auch dann später in München, als ich Germanistik studiert habe. Also ich habe ja da, ich glaube, ich habe also in den Jahren meines Studiums, ich habe vorher und danach nie wieder so viel geschwiegen wie in dieser Zeit, weil ich mir einfach, ja, an der Uni am Mund nicht aufmachen habe dran. Ich habe gedacht, oh Gott, was da aus mir rauskommt, das funktioniert nicht. Dann.
Aber das würde ja dann bedeuten, dass quasi dieser niederbayerische Humor, den du gerade beschreibst, weil ich halte das ja für eine Art von Humor, dass man praktisch, also was ich ja immer so lustig finde, dass man fast das Gefühl hat, die sind immer on, würde man halt sagen. Ja? Also die passen immer auf, was passiert gerade um mich rum und ich habe immer einen Kommentar. So. Und dass aber dieser Humor, der ja untereinander super funktioniert, wo auch oft, was ich auch kenne, dass wenn jetzt wir uns frotzeln, quasi dann Leute daneben stehen, die dann sagen, was ist denn mit denen, ist da was nicht in Ordnung, mögen sich die nicht oder so, weil die das gar nicht kapieren. Würde das heißen, dass das in einem urbanen Umfeld, in einem intellektuellen Umfeld in München einfach damals nicht funktioniert hat und also vielleicht bis heute nicht funktioniert?
Also tatsächlich in meiner Welt, also als junge Frau in München an der Uni nicht. Also ich habe dann später Freunde gefunden aus dem Bayerischen Wald. da bin ich dann sofort angedockt.
Lustig, oder?
Ja, naja. Aber gut, also ich gehöre ja auch zu diesen ganz wenigen, die in meiner Generation, wo es nicht so wirklich gelungen ist, den Dialekt dann auszutreiben. Und ich aber dann trotzdem Abitur machen durfte und sogar an die Universität zugelassen wurde. Stell dir das einmal vor. Weil das war ja damals, war das ja noch verpönt eigentlich. Heute tut man wieder mühsam, schickt uns wieder.
Das rollende R muss wieder,
ja,
kommt
mühsam
wieder zurück.
Die Leute in die Grundschulen, damit sie mit den Kindern ein bisschen bayerische Lieder singen. Aber damals war das ja eher, also zumindest war das bei dir nicht.
Doch, Doch, total. Ich habe es ja gemerkt, als ich dann, also ich habe mir dann die Ausbildung gemacht, habe praktisch im Fernsehen, und dann haben sie mich zu Moderationskursen geschickt nach Hamburg. Und dann wollten sie mir dieses rollende R als erstes abtrainieren. Und dann war ich bei Ulrich Wickert, der hat dort einen Nachrichtensprecherkurs gegeben. Und dann habe ich, glaube ich, nicht einmal zwei Sätze gesagt. Dann hat er zu mir gesagt, na, Sie sind ja wohl einer für die Unterhaltung. Ah, war das erledigt.
Sagst du das?
Und jetzt war er vor nicht allzu langer Zeit bei mir in der Sendung und habe gesagt, Sie haben recht gehabt, Herr Wickert. Ich bin in der Unterhaltung gelandet.
Aber du kannst Wickert sagen jetzt.
Ja,
schau.
Wickert. Ich kann das.
Ich kann das auch, hinten.
Und er hat mir gelernt, 555. 555 und König und Ludwig.
Ludwig hinten, ja. Mit Rich.
Schön mit
König.
Ja. Und das R, ich kann sogar so sprechen, wenn ich möchte. Ja. Aber es klingt sofort wie eine Parodie.
Ja, ja.
Es ist wahrscheinlich eine. Einfach kann man es machen. Ich würde gern, wenn du auch magst, nochmal ganz an den Anfang gehen. Wie wurde aus dem, jetzt nehmen wir mal das Bild, das Mädel Luise, das hin und wieder, vielleicht zu selten, beim Papa am Stammtisch sitzt, mit dabei sitzen darf, das ansonsten in Geiselhöring erstmal in die Grundschule geht, später dann, nehme ich an, in Straubing. Bist du in Straubing dann in die Schule gegangen?
Ja, ins Anton-Bruckner-Gymnasium.
Ins Musische.
Musische. Ja.
Und hast dort dein Abitur gemacht?
Ja, geradlinig nicht durchgezogen.
Mit welchen Fächern? Also was war so dein Schwerpunkt, Sprachen oder?
Ja, meine Güte, Englisch und Deutsch. Deutsch war es. Deutsch und Englisch.
Und genau. Bio als drittes und ja. Geschichte viertes, oder? So hat man es da.
Ja, weil Kunst nicht ging oder irgend sowas.
So ist man der Naturwissenschaft komplett ausgekommen, was nötig war bei mir zumindest.
Ja, wobei das war aber bei mir so ein bisschen so fast ein wenig ein Fehler war, weil ich da gar nicht so unbegabt war in Mathe und Physik.
Ehrlich?
Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich so gewesen, dass ich da als, da habe ich tatsächlich nur diese Unterscheidung zwischen Jungs und Mädchen. Also das.
Ah, okay, also, ja klar, weil das war so
das
Jungs-Ding
da, ja, genau,
Technik
also das mit
und
der
Zahlen
Mathe und Physik, ja klar, ist das schon ganz. Aber wenn man da jetzt nicht richtig top war als Mädel, also nicht wirklich, also 1+, dann hat man da eigentlich nicht jetzt diesen Weg gewählt.
Wolltest du aufs Gymnasium?
Naja, also das habe ich eigentlich meiner damaligen Grundschullehrerin zu verdanken, weil meine Schwester war ja schon auf dem Gymnasium. Und meine Schwester, die hatte immer nur Einsen. Also meine Schwester ist wirklich halt so gut gewesen in der Schule, dass meine Eltern da gar nicht auskamen. Und ich hatte ja aber auch Zweien. Also ich war einfach auch fauler und vielleicht auch nicht so schlau wie meine Schwester. Auf jeden Fall war ich zwar gut, aber nicht so gut wie meine Schwester. Deshalb war die Mama der festen Überzeugung, dass jetzt wenigstens die zweite Tochter was Anständiges lernt. Vielleicht.
Und was wäre das gewesen?
Banklehre oder irgend sowas macht.
Auf der Sparkasse
oder Raiffeisenbank oder sowas. Ja. Da hätte sie sich, glaube ich, schon gefreut. Und dann hat aber tatsächlich damals die Grundschullehrerin gekommen zu meinen Eltern nach Hause, hat klingelt und hat sie zusammengesetzt und hat gesagt, das können sie nicht machen, dass sie mich nicht aufs Gymnasium tun. Das geht nicht. Es war damals noch Bildungsoffensive Bayern, wo man dann auch, also wo man wirklich geschickt wurde.
Und
das
wie
musst
hast
du mal vorstellen.
Ja, ja, krass.
Und somit durfte ich dann aufs Gymnasium gehen.
Und wie hast du, weil das ja total ähnlich ist bei uns, wie hast du diesen Wechsel empfunden, also diesen Umfeldwechsel aus diesem, jetzt in deinem Fall Geiselhöring, bei mir war es Alburg, dann in diese, also aufs Gymnasium, dann in der Stadt und plötzlich lungert man am Stadtplatz rum und nicht mehr in Geiselhöring zwischen die Bauernhöfe. Wie hast du das für dich empfunden oder war das eh klar, dass Richtung Stadt geht quasi?
Also ich war eigentlich froh, dass ich aufs Gymnasium durfte, weil ich fand es dann schon gut. Also wegfahren fand ich ja immer gut. Also das ist auch eines meiner ältesten Spiele, an die ich mich erinnere. Also ins Auto vom Papa setzen und so tun, als würde ich wegfahren.
Ach echt?
Ja, ich glaube, das habe ich schon mit 4 gespielt. Das war eins meiner Lieblingsspiele.
Aber super, hast du dann...
Bei unserem Land war das Auto nie abgesperrt.
Ja, ja, klar.
Und ich habe mich dann da reingesetzt und bin einfach losgefahren.
Und hast du dann Fantasiereisen gemacht?
Ja,
also hast
absolut.
Du dann erfunden, auch wo du hinfährst? Zum Beispiel, wo bist du dahin?
Also das kann ich dann nicht mehr sagen. Also ich weiß nur, dass ich andauernd in diesem Auto gesessen bin.
Das ist lustig.
Und ja, und als ich dann später, weißt du, dann so ein Tourleben, wie sich das gestaltet, du sitzt ja nur noch im Auto. Da habe ich dann oft gedacht, das kann jetzt nicht sein, dass du das als Fünfjährige, Vierjährige schon manifestiert
doch,
hast, dass du früh im Auto sitzt.
Das glaube ich schon.
Das ist irgendwie völlig irre.
Ja, zumindest, dass du es als was Positives abgespeichert hast. Erstmal.
Ja, natürlich, das ist ganz wichtig, dass es was Positives hat und dass es also ein Trieb ist oder so eine Sehnsucht wegzukommen. Und ich glaube, dass halt schon, also dass diese Möglichkeit dann für mich aufs Gymnasium zu gehen schon eine sehr wichtige Möglichkeit war.
War es wegkommen oder rumkommen?
Wegkommen.
Aha. Weil das da draußen so interessant war?
Weil ich zu Hause eigentlich immer so ein gewisses Fremdheitsgefühl gehabt habe. Das lag aber jetzt nicht an meinen Eltern oder so, das war ja liebevoll und alles. Und ja, natürlich hatte ich ein paar Probleme als Kind, weil ich rote Haare hatte. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn man das sagt, ja, weil wir haben ja heutzutage wirklich mit Ausgrenzung, Rassismus und zu kämpfen. Aber ich habe das als Kind auch erlebt, dass ich allein nur, weil ich rote Haare hatte, nicht mitspielen durfte mit den Kindern. Mhm. Und ich glaube, das setzt sie in deiner Seele fest als Kind. Das hast du dann in dir. Du bist aussätzig, du gehörst da nicht dazu. Du musst selber schauen, was du bleibst. Mhm. Und da, glaube ich, kommt schon mal von, wird da in der Kindheit schon dieses Programm eingesetzt, dass du woanders hin möchtest. Und das ist eine Triebfeder, die für unseren Beruf tatsächlich, glaube ich, ganz wichtig ist, mit wem man da auch von den Kollegen spricht. Jeder hat irgend so einen Stachel im Arsch, der ihn irgendwie dahin treibt, weil es ist ja anstrengend. Und ich meine, es ist ja ungemütlich, unser Leben, also oft so am Anfang. Und man muss ja unglaublich viel Eisstecker kennen und man muss sich da durchbeißen. Und es wird ja nicht jeder irgendwie geht auf die Bühne, du ja auch nicht. Jeder hat seine Ochsentour, wie man so schön sagt, erlebt.
Dieser Stachel, der einen antreibt, der ist wahrscheinlich wirklich immer dieses, also ich würde mal sagen, dieses Fremdheitsgefühl ist das eine. Und das andere bringt einen das aber auch in der Position, dass man irgendwie zwar dabei ist, aber auch irgendwie Beobachter ist. Und aus dieser Beobachterrolle ergeben sich dann im Idealfall so Dinge wie, die merken gerade, dass ich auch da bin, jetzt mache ich die mal nach, zum Beispiel. Ja. Also man parodiert die oder man merkt sie so Sätze und bringt die woanders an und plötzlich lachen Menschen. Wann hast du für dich das erste Mal, hast du eine Erinnerung daran, wann es bei dir das erste Mal stattgefunden hat, dass du was quasi dir ausgedacht hast, das mache ich jetzt bewusst und dann haben Leute gelacht?
Naja, wenn ich das heute mal wieder so zurück erinnere, das ist ja nicht, also dass ich das dann beruflich gemacht habe, das hat sich dann wirklich erst viel später und eigentlich durch Zufall ergeben, als wäre das, es hätte sich da irgendwas organisch gefügt dann am Ende. Als Kind oder so habe ich das natürlich nicht bewusst wahrgenommen. Ich erinnere nur oder kann das heute noch reflektieren aus Situationen, wie sie heute sind, dass das Humorvolle oder die lustige Reaktion auf eine bestimmte Situation oder die distanzierte Situation, die einzige Möglichkeit für mich war, in der Familie gehört zu werden. Aha. Weil dann hat auch der Papa mal gelacht. So, ja? Also da gab es halt einfach immer die verschiedenen Möglichkeiten. Entweder man reagiert sauer auf was oder man ist traurig und weint. Und Lucy hat halt dann nochmal vorsichtshalber gelacht und das war dann nochmal so die Variante 3, die noch nicht besetzt war. Mhm. Und da ich wahrscheinlich schon auch mit einem gewissen, natürlich kommt jeder kommt mit der Sehnsucht nach Anerkennung auf die Welt und das war bei mir dann halt, glaube ich, schon sehr früh die Entdeckung, das ist eine gute Idee, einfach mal lustig, weil dann, das gibt es noch nicht.
Das ist ja nicht besetzt.
Das ist
noch
frei.
Das ist super.
Die Stelle war noch frei und die habe ich dann übernommen und natürlich In allen möglichen Varianten, so kann man das jetzt auch nicht so geradlinig dann durchziehen, das ganze Leben. Vielleicht hat sie das in der Pubertät dann einmal wieder, hat der Spaß dann doch wieder ein Loch gehabt, vielleicht einmal eine Zeit lang, weil es andere Sachen wichtiger waren. Aber im Großen und Ganzen konnte ich das, was so heute rückblickend, reime ich es mir so zusammen.
Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, bevor wir festgestellt haben, dass dein Job nur frei war quasi in der Familie, hast du gesagt, es hat sich später organisch gefügt, nur kurz, dass wir es gehen, du hast studiert, du hast Germanistik studiert, du hast Theaterwissenschaften studiert, du, und dann hast du gerade gesagt, da hätte sich so organisch dahin entwickelt. Deine Magisterarbeit, wer es noch nicht wissen sollte, hast du über unseren großen Kollegen Sigi Zimmerschied geschrieben. Ist das schon Teil der organischen
absolut, natürlich, Wende weil, quasi? Ich habe dann einfach gekellnert, ich musste ja Geld verdienen und bin da mit dem Kabarett zufällig in Büro gekommen, dadurch auch mit Sigi Zimmerschied, hatte dann die Idee, das sind ja auch kluge Menschen und reden bayerisch, da kann ich jetzt mal gucken, vielleicht kriege ich da in der Germanistik mit sowas tatsächlich eine Chance, was zu machen am Ende, um das Studium abzuschließen. Und das war dann tatsächlich so. Ich habe dann einen Professor gefunden, der das erlaubt hat und konnte da eben dann mein Magister machen über den Sigi Zimmerschied. Das war eigentlich für mich.
Wo hast du gearbeitet?
Also als Fraunhofer.
Im Fraunhofer.
Ja, freilich. Ja, gut.
Klar. Und der Sigi natürlich dort bis heute Stammgast in Sachen auftreten.
Gut, heute nicht mehr so, aber damals natürlich viel. Und dann dauernd. Und der ist ja natürlich auch einer gewesen, der immer ja nicht dann heimging. Und
das ist richtig, ja.
Genau. Und so habe ich. Und das Tolle am Sigi, seiner Arbeit war immer schon, der hat immer schon sehr viel darauf Wert gelegt, dass alles, was er schreibt, auch dann gedruckt wird. Also Der schreibt ja druckfrisch, druckreif. Okay. Also ich kenne keinen Kollegen, der ähnlich präzise schreibt und das dann auch so spielt. Also bei mir ist das ganz anders. Ich schreibe immer irgendwas hier und dann
ich wusste halt was anderes.
Wenn dann Fernsehaufzeichnung ist und die dann den Text von mir brauchen, dann lese ich den und denke mir, das hatte ich geschrieben. Ja. Es unterscheidet sich dann schon. Aber das ist beim Sigi ganz anders und er hatte damals auch seine ganzen Texte gedruckt und das war natürlich wichtig als Grundlage für Germanistikarbeit, dass das also etwas gedruckt ist, womit man dann arbeiten kann. Und genau. Und so habe ich das dann, so hat sich das dann gefügt und dann war ich mit dem Studium fertig. Aber während dem Studium habe ich ja dann schon in der Iberl-Bühne begonnen zu spielen.
Da warst du lang, gell? Also
da war ich ganz lang, ja.
6 Jahre am Stück. Mhm.
Und das war natürlich für mich.
Aber als Schauspielausbildung hast du dann gar nicht gehabt?
Überhaupt nicht. Nein.
Aber lustig, oder? Dass du auf der anderen Seite durch dieses Kellnern den Kontakt zum Kabarett gekriegt hast.
Also Iberl-Bühne war wieder ein anderer, also willst du es wirklich jetzt so detailliert wissen?
Aber ja, das interessiert mich. Wir haben Zeit, Luise, ist alles gut. Ach so, wir sind nicht Zeit. Im Fernsehen, es ist alles in Ordnung.
Naja, ich denke mir immer, weil ich die Geschichte ja schon so oft erzählt habe und es ist tatsächlich, also natürlich ist es, wenn man dann mal älter ist und auf sein Leben so zurückschaut, dann habe ich manchmal schon das Gefühl, ohne dass ich das wirklich wollte, wurde ich ja quasi dahin geführt, das dann zu tun, was ich heute mache. Also es ist quasi wie eine Bestimmung. Mhm. Und so fühlt sich auch für mich das an. Die Bestimmung, gegen die ich andauernd gearbeitet habe, weil ich habe so am Anfang war ich ziemlich verbissen und auch unglücklich und dachte, ich kann das alles überhaupt nicht. Und ich habe ja wirklich, also mein erstes Programm habe ich wirklich nur unter Tränen geschrieben. Warum hast du es dann gemacht? Weil ich überhaupt gar keine andere Perspektive hatte im Leben, als selbst zu schreiben. Und und weil alles um mich herum zusammengebrochen ist und ich gewusst habe, entweder ich schreibe jetzt das und ich mache das oder ich sterbe. Also dieses
Echt
Gefühl
so ultimativ?
Hatte ich. Ja. So war das damals. Das war ja dann ja fast schon 30, als ich dann.
Also Iberl-Bühne war schon vorbei?
Die Iberl-Bühne war dann vorbei und das war ja alles total schön. Ich habe da wirklich die Schmierenkomödie gelernt. An der Rampe, die Pointe, das war Musik, das war super. Timing. Also da habe ich unglaublich viel gelernt. Also ich habe ja in der Schule. Also es war ja so, es ging ja so los, dass ich das erste Mal in meinem Leben im Theater am Hagen war, das weißt du ja auch.
Natürlich, in Straubing.
Da gab es von Shakespeare den Sturm und da sind wir mit der 8. Klasse oder so sind wir da reingegangen. Und dann sitze ich das erste Mal in meinem Leben in einem Theater und sehe ein Theaterstück. Und in mir fährt es ein, dass mir sagt, ich sitze jetzt auf der falschen Seite von dieser Bühnenlampe.
Das kenne ich.
Das ist mir eingefahren, ja. Mhm. Und dann hatte ich das in mir, hab mich das aber überhaupt nicht sagen dran, hab nicht gewusst, was das ist, ja. Ich habe schon gemerkt, irgendwas habe ich da, aber irgendwie habe ich das nicht thematisiert, sondern ich war dann eigentlich immer nur beleidigt, dass das niemand anderer gesehen hat.
Also dass du eigentlich dann aufkehrst.
Dass ich eigentlich dann aufkehre. Mhm. Die von der Theatergruppe bei uns im Gymnasium oder so, die das geleitet hat, und ich habe mir gedacht, die muss doch das sehen, dass ich jetzt da zu der Theatergruppe muss.
Aber selber bist du gar nicht hingegangen.
Niemals. Ich war einfach immer nur beleidigt. Und das hat mich, finde ich, also es hat mir, glaube ich, wahnsinnig viel Schwierigkeiten gemacht. Mhm. Also dieses Beleidigte immer von mir, ja. Ah, ja. Und dann halt, ich konnte das eh nicht. Und dann immer, ich konnte das ja gar nicht. Und dann natürlich wieder verdrängt und dann so, was studiere ich jetzt halt dann Germanistik, Theaterwissenschaften und so. Weil ich dachte, naja, in der Nähe bleiben aber
interessant,
wenigstens.
Ja. Dass das so. Ja. Also nie.
Ich habe dann Praktikum gemacht in einem kleinen Theaterverlag und da gab es der Verleger, der Reinhold von Grafenstein. Und der war der erste Mensch in meinem Leben, der hat mir angeschaut und hat gesagt, Luise, irgendwas stimmt mit dir nicht. Was willst denn du mal werden? Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht Bibliothekarin oder sowas. Und dann hat er gesagt, na Luise, irgendwas stimmt nicht mit dir. Ich glaube, du hast ein unglaubliches Theatertalent, so wie ich dich erlebe. Mhm. Und das hat der dann nicht mehr losgelassen. Der war der Mensch, der mich quasi dann umgedreht hat.
Aber interessant, gell, weil ich kenne kaum jemanden aus den Kolleginnen und Kollegenkreisen, wo nicht irgend so ein Mensch existiert, der das, was in dir steckt, mehr sieht als du selber. Und ab da kann man laufen. Und selten ist es die Familie.
Ja.
Es ist meistens jemand, der einfach begegnet auf diesem Weg.
Ja.
Jetzt bleiben wir zu dem ersten Programm unter Tränen, hast gesagt, hast du das dann also dargeboten.
Das war ja auch nicht lustig.
War nicht lustig?
Nein, überhaupt nicht. Es war ganz schwierig.
Es war schwierig?
Mhm.
Und hast du es dann trotzdem gespult?
Ich weiß es nicht, wer das gemacht hat.
Aber bist du da schon rumgefahren dann damit?
Ja, ja. Ja. Das ist Ende der Ausbaustrecke. Und das war ein Stück, das hat, es ging um Tod.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob damals Premiere gehabt in Würzburg in so einem kleinen Theater. Und da hat niemand gelacht, ja. Mhm. Niemand. Ja, das war echt hart. Und ich habe aber dann, ich weiß nicht, ich habe ja in der Zwischenzeit im Schlachthof Pressearbeit gemacht und habe da schon viel Leute kennt. Und irgendwie habe ich immer so ein bisschen Glück gehabt damals auch, weil es echt wirklich kaum Frauen gegeben hat. Und so hat halt jeder so ein bisschen meint Luise und so. Mhm. Schlecht ist es ja nicht. Und sie hat ja, ich hatte ja wirklich viel gespielt und so und habe dann schon so Auftritte bekommen, so kleine, und habe eigentlich schon viel gespielt. Ja. Und habe halt dann einfach, das war dann das andere, mal ein unglaubliches Durchhaltevermögen bewiesen. Ich habe halt dann so lange das so hingespielt, bis dann gelacht worden ist.
Mhm.
Hab einfach, und das war nur so, das ist heute auch anders, wie es damals noch war. Ich habe nur Glück gehabt damals in den 90ern. Da hat es diese Wirtshäuser, die hatten alle irgendein Brettl und das weißt du selber noch.
Ja, ja.
Und da hat man halt dann einfach gespielt für 300 Mark oder was. Für mich war das genug Geld, das hat mir gereicht und habe mir ausprobieren können. Und da waren dann 10 Leute oder 12 oder so. Das war einfach so. Jahrelang. Aber das war für mich dann okay. Ich wusste, das ist meins.
Und kannst du für dich die Zeit ungefähr umreißen, wo du in der Nachschau jetzt das Gefühl hast, ab da lief es dann auch so, dass man sagt, das ist jetzt mein Beruf, ich werde wahrscheinlich davon erstmal auf Strecke vielleicht leben können. Ich habe einen Tourplan, der geht 2-3 Jahre im Voran und so weiter. Hast du, und die Leute finden es lustig, die Leute kommen. Weißt du, wann war das ungefähr?
Naja, das war dann eigentlich schon relativ früh, weil da hat dann der Klaus Meier mich aufgegabelt, mehr oder weniger, der Manager aus Freiburg. Und der hat mich dann in seine Agentur genommen 2001. Und der hat mich halt dann wirklich in ganz Deutschland, hat mich da rumgeschickt.
Und hattest du ein Programm, zu der Zeit dann schon ein anderes mit nee, dem
das
du.
Das war immer nur das Gleiche, nur das aber Gleiche. Nicht mehr vergleichbar mit dem, was es am Anfang war.
Okay.
Die Idee war ja nicht schlecht.
Aber das ist interessant, weil das habe ich noch nie gehört, dass jemand in praktisch mit dem Gleichen es wie am offenen Herzen lernt, quasi an seinem eigenen Material.
Absolut.
Das finde ich interessant. Ja, das wusste ich nicht.
Das war, und der hat mir dann wirklich nochmal durch die Lande, also durch ganz Deutschland, hat mich der geschickt, mit dem Ende der Ausbaustrecke tatsächlich.
Und mochtest du das? Dieses,
die war gut. Ich habe hauptberufliche Leichendarstellerin gespielt, ja. Die an einer Raststätte, wo sie hätte wieder eine Leiche spielen sollen, im Tatort dann eine echte Leiche findet. Aha. Und dann deren Leben natürlich übernimmt.
Lustig ist.
Gut, ja, ist nicht lustig. Naja, ist von der Idee her.
Die Idee ist lustig.
War gut, weil da war auch der Background, ne? Also über den Tod zum neuen Leben kommen und so
ja,
weiter.
Ja, jetzt
also,
sag ich
war
ja.
War schon echt
nett.
So.
Schon auch gescheit auch.
Ja, ja. Ja, also das war ja einmal so ein bisschen komplett mein Kopf, der mich so blockiert hat, oft. Und ja, mei. Ich meine, ich bin jetzt ja auch schon echt, also ja, ich gehöre ja jetzt schon zu den echt jungen Alten und kann ja auf meine Jugendzeit und so und die jungen Jahre ja schon wirklich so als eine weisen Warte heraus zurückblicken. Und so.
Aber das finde ich total schön, dass man das kann. Also ich fand in der Zeit, wo man da drin gesteckt ist, fand ich es bedeutend unangenehmer als jetzt.
Ja. Oder als die Zeit, wo man so viel, weiß nicht, kennst du das?
Ja
auch?
Klar, logisch.
Also, ich wollte mich dann so beweisen und dann machst du das und so. Und es waren alles nur Steine, die man sich selber andauernd im Weg, also ich mir früher im Weg gelegt habe.
Irgendwann kam bei dir, zumindest ist das so, glaube ich, die Wahrnehmung, die meisten Menschen haben, kamen so die Fernsehrollen dazu. Die Serienrollen, also München 7,
genau
diese Bogner-Sachen. Hast du das da auch gehabt, dieses, weil, sag jetzt mal, weil du es ja nicht gelernt hast quasi, dass du da auch hin bist und hast gedacht, okay, ja super, vielen Dank für die Chance, aber jetzt stehe ich wieder an dem Punkt, wo ich mich hart tue mit mir selber, weil ich es mir eigentlich nicht zutraue.
Ja, und vor allen Dingen, ich habe ja geheim gehalten, dass ich es überhaupt nicht kann.
Okay, das ist natürlich mittelklug.
Ehrlich. Ich werde das nie vergessen. Wie der Franz Xaver Bogner sieht mich, denkt sich, die kennt's ja, die kann bloß sein, gibt mir eine Rolle einer Politesse, eine kleine Mini-Rolle in seinem Café Meinheit. Und ich von nichts eine Ahnung. Ich habe nicht gewusst, dass man bei Bitte anfängt zu reden. Ich habe gar nichts gewusst.
Am Set, du warst
aber
noch nie.
Auch niemanden gefragt.
Aha.
Also ich war wirklich so furchtbar. Ich bin da hingegangen, anstatt dass ich irgendwie ein bisschen große Augen gemacht hätte und so, kann mir mal bitte jemand erklären, wie das jetzt hier überhaupt läuft? Aha. Bin ich einfach reingegangen und habe so getan, als könnte ich das.
Ja, war lustig, bei mir war es genauso.
Und du, ehrlich, du?
Ja,
dann
genauso.
Ist das was Niederbayerisches.
Es war bei mir haargenau so. Ich weiß das noch ganz,
jetzt.
Doch.
Ehrlich?
Absolut genau so. Und zwar war es bei mir so, ich habe als Statist im Theater in Rengsburg gespielt und es kam eine französische Casterin ins Backstage und hat gesagt, wir drehen ihr eine Serie mit Enzi Füchs. Und sie braucht irgendwie 3-4 Jungs. So. Und dann haben wir vier haben gesagt, ja, wir spielen da mit, wir sind schon dabei. Ja, übermorgen dreht. Und dann sind wir hier ausgefahren, auf einmal hat man Sprechrollen. Also wir waren eigentlich gedacht als Rumsteher, auf einmal Sprechrollen. Und dann war es bei mir ganz genauso. Ich bin dahin, ich habe so einen Zettel gehabt, wo dieser Text drauf stand. Und dann haben wir gedacht, wahrscheinlich soll man den so sagen, wie der da steht. Ja. Ich wusste nicht mal das, also ob man das jetzt so sagen soll oder nicht. Und dann habe ich mir gedacht, wie weiß ich jetzt, dass das losgeht? Weil ich auch dieses Bitte, das kannte ich nicht. Und Action und sowas, was man dann später in Making-ofs gesehen hat von Filmen, das gab es ja zu meiner Zeit dann nicht. Und dann stand ich genauso wie du da, habe das behauptet, dass ich das praktisch schon länger mache. Und dann habe ich mich ganz unsäglich gefühlt. Ich habe mich gefühlt, ich weiß noch, dass ich mich gefühlt habe, wie ähnliches Gefühl, wie das erste Mal auf der Polizei gesessen bin. Also wo man das Gefühl hat, jetzt hat man was verbrochen und es fliegt jetzt alles auf und die ganzen alten Vergehen fliegen gleich mit auf. So kam mir das Gefühl, das weiß ich noch.
Aha. Das finde ich total interessant. Das ist das erste Mal, ich denke mir da immer so zurück, wie blöd ich war, hätte ich da halt einfach mal jemanden gefragt.
Aber ich glaube,
wie
das
hart das war und wie stressig, weil ich habe ja dann, du hast ja dann da überall Augen und Ohren, weil du ja total im Stress bist, dass du nur vorher alles hörst und mitkriegst, wie es geht.
Ja, klar.
Und bis du dann dran bist.
Genau.
Und das war damals, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich seitdem wieder mal so eine komplizierte Szene drehen musste, wie damals, eine ewig lange Einstellung mit 6 Marken, auf die man gehen musste.
Okay, das ist natürlich hart. Und ich stand in der Telefonzelle.
Also richtig, ganz schwierig. Ja, also ganz echt eine richtig schwere Szene. Und ich weiß noch, der Erich Heuhuber war damals, Gott hab ihn selig, zu einer Seite so super Kollege, alles wunderbar, aber da ist dem total der Geduldsfaden gerissen. Der hat dann einen cholerischen Anfall gekriegt. Und der Franz Xaver Bogner hat aber damals gesagt, nein, jetzt die Kundis. Also der hat da echt zu mir gehalten. Und ich habe dann nochmal eine Rolle gekriegt bei ihm und da war ich dann schon ein bisschen schlauer. Also da wusste ich dann schon mehr. Und dann habe ich bei ihm die erste Hauptrolle im Café Meinert richtig gekriegt, die durchgehende. Und dann nur München 7 natürlich, dann jahrelang. Thekla Eichenseher.
Ja, ja. Und war das Drehen für dich, weil ich habe mir das immer gedacht bei dir, jetzt wo du es auch gerade erzählt hast mit den Programmen, dass du dich da, dein Kopf dir so oft im Wege stand und so weiter, war das Drehen dann eigentlich eher die, nachdem wo du es dann gewohnt warst, quasi wie es abläuft, die leichtere Arbeit als die Bühnenarbeit, weil diese ganze Kopfverantwortung für das alles nicht in dir so schwerwiegend war, oder ist man, wenn man so ist, ist dann halt beim Drehen auch so, dass der Kopf einen oft behindert.
Total. Ja? Absolut, da geht es ja auch. Ich habe das ja Gott sei Dank irgendwann echt gelernt abzulegen und einfach zu vertrauen und zu entspannen. Seitdem ist alles viel, viel schöner und leichter in meinem Leben. Aber weil es einfach das, etwas zu wollen oder etwas richtig machen zu müssen oder so, das habe ich einfach komplett, oder versuche ich einfach aus meinem Leben rauszusperren und einfach meiner Intuition zu vertrauen und das zu tun, was ich glaube, was jetzt gut ist. Ja, und dem zu folgen, ohne noch zum Dinger zu spüren, eher mehr zu spüren. Mhm. Und damals war das aber noch lang, also ja, seit da schon wieder ewig her.
Jetzt habe ich die letzten Tage, habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mal in deinen aktuellen Tourplan, was du so machst, wie du so unterwegs bist. Und dann muss ich ehrlich gestehen, habe ich mir gedacht, boah krass, ich hätte nicht gedacht, dass du so früh unterwegs bist.
Echt?
Nee, ich dachte irgendwie... Also wenn du jetzt mich jetzt gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt, die Hälfte der Termine. Und vor allem nicht so weit. Ich habe mir dann gedacht, boah, das ist, ich kenne es ja auch, aber du fährst schon richtig weit und lang in der Gegend rum. Also die Luise sitzt wieder in dem...
Nein, ich fahre ja nicht mehr selber.
Das Bild, also ist es immer noch da, dieses, ich muss weg, hast du immer noch einen Spaß in Darmstadt, in Mainz, in Bielefeld und weiß Gott wo auszusteigen aus dem Auto, in dieses Ibis Plus Hotel zu gehen und danach den Soundcheck zu machen, dann 3 Stunden nicht zu wissen, was mit dir hieß ist und dann da rauszugehen, gut sein zu wollen, mit dir vielleicht sogar unzufrieden zu sein. Also diesen ganzen Sums, sagen wir jetzt mal. Macht's dir das immer noch so Spaß?
Ja, doch. Also das ist schon mein Leben. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, klar, also das Corona hat uns ja viel gelehrt, also da musste man ja damit leben. Und das fand ich ganz spannend, weil es nicht so war, dass ich dann irgendwie ohne Bühne und ohne den Applaus gedacht habe, kann ich nicht leben. Also kann ich wunderbar erleben. Aber also wenn man Kabarettist ist, dann trifft man Entscheidungen und dann ist man auf Tour. Ansonsten ist man keiner.
Aha.
Weil was willst du sonst? Willst du denn, also klar, Fernsehen, also man kann jetzt... Oder natürlich, was auch noch geht, wäre, dass man so ein bayerisches Erfolgsprogramm macht, das man dann nur in Bayern macht und ganz groß spielt.
Aber das wolltest du auch nie, oder?
Und dann halt so richtig die Hallen oder so. Keine Ahnung, ob ich das geschafft hätte, wenn ich es wollen hätte.
Mhm.
Also das weiß ich nicht. Aber wenn man Kabarettist ist, dann spielt man einfach in Darmstadt. Und dann spielt man Mainz im Unterhaus und dann fährt man nach Düsseldorf ins Komödchen. Also das gehört für mich zur Berufsehre.
Mhm. Und
also weil sonst ist man, finde ich, kein, also klar, vielleicht gibt es auch den Begriff Kabarettist schon wieder halt gar nicht mehr so, aber als ich Kabarettistin wurde in den 90ern, war das so und ich mache es halt immer noch so.
Ja, und das also, war ja auch.
Aber dieses
die Star. Die Faszination dieses Berufs, ja, muss ich. Also darum sage ich ja, macht es dir noch Spaß nach all diesen Jahrzehnten, das zu machen? Und das hast du ja gerade beantwortet mit dieser, wie ich finde, schönen Antwort dieser Berufsehre. Das ist im Prinzip, du fragst jetzt einen Dachdecker auch nicht, ob er ein Dach deckt, quasi.
Ja,
so, das gehört Regen. Einfach dazu.
Die arbeiten auch bei Regen.
Ja, das gehört dazu.
Und ich gebe schon zu, dass wenn ich jetzt da in Marburg bin vielleicht oder irgendwo und es ist November und man kommt in Dunkelheit dahin zum Theater, ja, und checkt dann in irgendein so Hotel ein, und es ist kalt und neblig und dann hat man vielleicht nur eine Vorstellung, die nicht so super läuft. Macht mir keinen Spaß. Das gebe ich offen zu, ja, macht mir keinen Spaß. Aber so ist es halt einfach.
Ja.
Ja.
Das ist schön, weil du dadurch, wie du das gerade erzählst,
aber spielen macht mir immer Spaß.
Nicht mehr beleidigt bist.
Nein, nicht mehr beleidigt. Bin ich nicht mehr. Ich bin einfach nur noch dankbar. Nein, ich bin wirklich dankbar, ja, weil das einfach ein ganz toller Beruf ist und einfach ein Privileg. Und ich bin sicherlich nicht einer dieser, also so dieser Comedian, also so Art Comedian immer gewesen, der mal so da ist und dann ein paar Jahre da ist, ganz groß ist und dann wieder weg. Ich glaube, ich bin schon eine für die lange Strecke und ich sehe mich am Ende meines Lebens immer nur auf der Bühne. Mhm. Ich bin so der Typ Hildebrand, der bis zum Schluss auf der Bühne stand.
Ja, ja.
Musst du mal vorstellen.
Ja, ich weiß, ich habe.
Und so sehe ich mich auch. Ich will nicht aufhören. Ich will mit 80 immer noch eine Idee haben, es müssen ja nicht tausende Leute sein, die ich begeistere, aber ein paar. Wäre doch schön.
Ja, vor allem finde ich bei dem, also sowohl beim Dieter Hildebrand, aber auch anderen Kollegen und Kolleginnen, wo das zutrifft, ist, dass du ja wirklich. Also, dass mich das auch interessiert in der Vorausschau meines Lebens, was werde ich dann zum Erzählen haben? Und was, also der Kopf bleibt ja der gleiche, er wird wieder was zum Erzählen haben. Und ich
bist
hab aber,
doch also jemand, der nicht aufhört, oder?
Natürlich nicht. Ja. Was tat ich denn? Also mal ernsthaft. Es wird andere Formen kriegen und es darf auch anders sein. Und ich darf wahrscheinlich gern so ein Haus haben, in dem ich immer auftrete.
So daheim auftreten?
Ja, nein, nicht, um Gottes Willen, nicht daheim.
nein, aber, in deiner Bühne.
Ja, genau. So, ja. Das ist sowas, wo ich mir denke, also das habe ich immer, wenn ich so Leute kennenlerne, jetzt habe ich gerade erst wieder wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt, die so eine kleine Bühne jetzt von null aufziehen, so in einem alten Haus und wirklich so eine kleine Bühne und ein Café dazu und so. Und da habe ich so einen Respekt, erstens, weil wir natürlich wissen, was das bedeutet, wenn du das Booking da machen musst und dann die Leute müssen kommen, Flyer und so weiter und Internetseite und Facebook-Seiten und schieß mich tot. Genau. Aber die Vorstellung, dass du nimmer zu den Leuten fährst, sondern die Leute zu dir fahren, die finde ich hat was
ja,
Tolles.
Ja, aber das haben ja zum Beispiel auch die also da in Fürth in der Komödie, ne? Also da die sind ja
die Heißmann und Rassau.
Ihre Produktionen am Haus, die hatten immer ein eigenes Haus.
Das finde
ich total faszinierend.
Ja, ja.
Das ist eine völlig andere Denkweise. Die haben von Anfang an, haben die gesagt, sie haben ihre eigene Komödie, in der sie dann halt spielen. Klar gingen die noch auf Tour ein bisschen, aber hauptsächlich sind die im eigenen Haus.
Ja.
Und das ist ja auch tatsächlich, Überbühne war das ja auch. Die hatten mal fast ja einmal daheim. Und das macht schon auch Spaß. Klar, wenn man Heimspiel hat.
Ja, so fürs Alter denke ich mir das halt. Ich habe das ja beim Dieter Hildebrand, habe ich es ja auch so erlebt mit der Lach und Schieß, dass er dann quasi diese Matinees zum Beispiel gemacht hat. Das fand ich Wahnsinn. Da dachte ich mir, da sitzt jetzt echt um 11 Uhr in der Vormittag am Sonntag. Der Dieter Hildebrand hat so einen Stoß Bücher von sich dabei und macht jetzt so ein kleines Best-of.
Ja, stell dir das einmal vor.
Sensationell. Ja. Sensationell.
Und die Menschen, die dann auch gestanden in der Lach und Schieß
bis zur Münchner Freiheit. Und er eben mit dieser.
Und der war sich ja nie zu schade, dass er in diesem kleinen Laden spielt.
Nein, und er hatte. Und er hatte genau die richtige Energie.
Genau.
Für diesen. Also der hat einfach der spielt. So. Ja. Mit weit über 80 immer noch.
Aber was da selber diese Dimensionen, in diesen Dimensionen denkt man in unserem Geschäft ja halt nicht mehr. Also da ist ja Zirkus Krone oder irgendwas, das ist ja, muss schon mal drin sein, so nach dem Motto. Ja. Ich finde das irre.
Ja, ja,
das für mich ist das eine Kleinkunst. Also ich brauche schon, also dieser Dampf von einer richtigen Kleinkunstbühne, so wie das so früher als noch war, oder im Fraunhofer hinten damals noch, oder Ziggy, also das Jakube hinten im Fraunhofer zu erleben, das war großartig. Ja, aber das finde ich, gibt es in der Form halt nicht mehr.
Ja, ich finde lustigerweise, dass der Krone für das, was du sagst, gerade ein bisschen ein schlechtes Beispiel ist, weil ich finde, im Krone hast du trotzdem, der wirkt viel kleiner beim Spielen, als er ist. Also jetzt im Gegensatz zu, also ich finde der Stadthalle, so eine Schlauchstadthalle irgendwo in der Pampa, das finde ich voll, da fühle ich mich aber, nicht wohl zum nein, Beispiel.
Aber das ist ja, aber du machst einfach auch wahnsinnig viel Musik dazu.
Ja, ja.
Dafür beneide ich dich.
Ja, ja.
Weil da ist, das ist wieder ganz was anderes.
Ja, und mir geht es trotzdem wie dir, dass ich feststelle, dass das, also ich weiß noch, als ich die erste Woche am Stück in der Lach- und Schießgesellschaft gespielt habe.
Ja, aber da warst du nur allein mit deiner Gitarre.
Ja, ja, genau. Aber da war ich da allein, da gehockt und über dir waren diese Karikaturen und der Hildebrand hat auf dich runtergeschaut quasi. Und in der ersten Reihe saßen Menschen, die gesagt haben, ach, das ist gar nicht heute der Hildebrand. Und dann habe ich da gespielt und dachte mir so, das ist das. Also das ist es. Diese Nähe, auch diese Nacktheit, die man da hat. Und du musst wirklich gut sein, damit du da bestehst. Also diese, wo die Show wegfällt, wo dieser ganze Brimborium rum wegfällt. Oder auch im Vereinsheim zum Beispiel.
Ja, da ist da, auch das so waren Bühne. Ja deine, da hast genau. ja du gestartet. Aber du hast dich halt dann
woanders hin.
Du hast dich halt dann aufgebläht wie ein Kropf.
Das hast du jetzt nicht aber schön gesagt.
Aber im positiven Sinne. So. Aber du bist ja so, du bist ja einfach also groß geworden in den letzten Jahren und da gibt's natürlich auch noch andere Dimensionen. Das ist ja klar und das finde ich ja großartig. Das habe ich ja jetzt überhaupt gar nicht gemacht.
Ich habe mich, hab's ja gar nicht so verstanden.
Ja,
ich habe hab nur überlegt, ob das, was du vermisst an Kleinkunstfeeling, ob mir das auch so geht. Das war eigentlich meine Überlegung. Und ich zum Beispiel, es gibt so Bühnen, die habe ich, ich finde es zum Beispiel an der Stelle, sage ich es jetzt einfach mal auch öffentlich, grauenvoll diese Geschichte vom Boxhorntheater in Würzburg. Mm. Weil ich das Boxhorn zum Beispiel habe ich geliebt. Mm. Das war für mich so,
ja,
eine Mischung aus einer Kleinkunstbühne.
Das alle.
Ja, aber das ist eine ganz schlimme Geschichte. Wer die nicht wissen sollte, kann sie ein bisschen sich zusammen googeln. Aber das war für mich so eine Mischung, weil das hat eben nicht nur so abgeranzelt ausgeschaut, das hat richtig ausgeschaut. Das war ein
guter Laden.
Guter Laden. Ja. Oder wie es Guck zum Beispiel in Braunau. Finde ich auch so, ist auch so ein Laden, den ich immer geliebt habe. Und so, da wo das für mich sich so anfühlt, da sitzt du da und denkst so, boah, krass, jetzt spiele ich da wirklich. Das finde ich viel größer innerlich, als jetzt auf einer großen Bühne zu stehen. So. Deswegen gehe ich da eigentlich mit. So dieses Gefühl von, da gehört man hin, da zählt's, die haben auch einen Vergleich. Die Leute, die wissen, was ist gut, was ist schlecht. Eine Figur, die du hast, und das ist wirklich, da frage ich mich immer, warum es mit mir passiert, ist diese Mary from Bavaria.
Magst du die nicht? Oder?
Doch, du musst sie nur andeuten. Und ich bin erledigt. Du kannst mir in der Figur alles erzählen. Der Inhalt ist mir vollkommen gleichgültig in Wahrheit.
Ich schreibe jetzt, der Simon Jans, du kennst mir auch mein Techniker und Fahrer und jetzt deren auch Manager, hat gesagt, Luise, bitte, bitte mach ein Mary-Programm. Er wünscht sich ein Mary-Programm.
Einen ganzen Abend. Um Gottes Willen, das halte ich nicht aus. Da gehe ich vollkommen zerstört wieder
heim. Ja, du hast auch gesagt, ich weiß nicht, meinst du, dass das klappt? Und dann habe ich das jetzt mal ein bisschen ausgetestet.
Ehrlich?
Und es funktioniert.
Aber wie? Ich habe mich seit...
Es ist halt dann schon, also die Leute haben dann schon einen Lachkrampf. Also die müssen dann so viel lachen und das ist dann schon auch schön.
Ja, ja, das ist nicht... Also ich finde, ich habe in allen Räumen, wo ich bisher war, wo du diese Figur gespielt hast...
Mein lieber Hannes, das ist es.
Bitte hör auf, kann das nicht aushalten.
Nein, ich freue mich so, dass ich da bin.
Das ist so schlimm.
Ja.
Aber weißt du warum? Ich glaube, dass ich mich deswegen das so zerlegt, weil irgendwie gibt's die nicht, so in echt, so, und irgendwie halt doch, also die ganze Tragik gibt es natürlich in vielen Menschen, die ich da spüre, korrigiere mich, wenn die gar nicht drin ist, aber ich finde, das ist eine wahnsinnige Tragik. Doch, in der
total.
Unfassbare Tragik. Und, und dass sie aber trotzdem diese gnadenlose Power hat, obwohl sie so am Arsch ist, das finde ich das Faszinierende. Wann ist dir die einfach mal auskummert, die Figur, an einem lustigen Abend, oder hast du die konzipiert?
Also es ist so, dass also tatsächlich, also mein Papa, das darf man jetzt nicht irgendwie bitte verwechseln, also er war kein Alkoholiker, das kann man nicht sagen. Aber der Papa hat natürlich schon gerne mal sein Bierchen getrunken. Und wenn er dann so 3-4 halbe gehabt hat, dann hat er zum Beispiel gesagt, Lüsi, wir müssen mal vernünftig darüber nachdenken. Also so zum Beispiel seine Sachen gesagt, ja. Es lass uns doch mal vernünftig darüber nachdenken. Und das ist natürlich die Grundlage von der Mary.
Okay.
In diesem Rausch, ich habe das natürlich dann so weiterentwickelt, ich will gar nicht, dass die so richtig Psuffer ist, das ist eine Lebenseinstellung. Sie sagt ja, sie kann nichts dafür, ich bin halt als Kind in den Maskrug gefallen und das ist mir geblieben, meine lieben Freunde, ich habe nichts dafür.
Aber das macht sie ja so tragisch,
ja, das
weil sie eigentlich, die wird ja auch nicht Psufferner.
Ja,
und auch nicht weniger Psoffer.
Wahnsinnig philosophisch und klug.
Wahnsinnig klug. Ja, sie ist schon klug.
Ja. Ich liebe natürlich Mary.
Ja, aber.
Da fällt mir auch andauernd irgendwas ein. Aha. Also, die Figur ist für mich die große Leichtigkeit, weil ich da überhaupt nicht denken muss. Da muss ich nur in diese Rolle und dann verliere ich mich da drin und es ist einfach lustig.
Und du findest das auch selber lustig.
Ich finde es auch selber lustig.
Das ist hilfreich.
Und ich finde es auch nicht banal. Also bei mir darf halt auch nicht so richtig banal sein, weil sonst denke ich mir immer, nee, also.
Nein, sie hat mehr als der klassische Comedy-Hausmeister, der Psuffene. Ne? Den gibt's ja.
Hat sie schon. Mary from Bavaria. Und sie singt halt auch wahnsinnig
ja,
gut.
Ja, sie singt
so.
Wahnsinnig.
Hannes, ich gut. Bitte dich. Also, die singt dich an die Wand.
Ja, absolut. Gesetzt den Fall, das wird wirklich einen ganzen Abend geben.
Da kommst du mal.
Ja, das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das kriege ich nicht hin. Ich möchte mich ein bisschen in Tosen, tatsächlich. die zweite große Figur, über die wir noch kurz reden, und wahrscheinlich die meisten Menschen, vor allem in Bayern, mit dir verbinden, ist ja diese Mama Bavaria, mit der du am Nockerberg warst, jahrelang. Und dann auch eine Fernsehsendung hattest?
Der Versuch einer Fernsehsendung.
Hast du die noch in dir? Machst du mit der Figur noch was? Oder ist die für dich erledigt und gut, dass sie nimmer ist für dich?
Ja, ich habe nur das Programm gespielt. Ja, die wurde natürlich auch immer mehr zu mir selber, die Mama Bavaria. Und die wird ja einfach immer nur als die angesprochen. Also ich wer halt als Mama angesprochen hat, Mama und so, und ich bin halt die Mama. Und dadurch, dass ich jetzt in diese Figur ja auch wahnsinnig viel von mir reingelegt habe, ist es jetzt für mich nicht so schwer, sie weiter zu sein. Also, ich verstehe mich jetzt nicht, wenn ich Mama Bavaria wäre. Mhm. Ja? Aber sie ist halt nicht mehr am Nockerberg und damit ist sie halt auch nicht mehr am Nockerberg. Fertig.
Und wie ist das? Wie gesagt, ich habe geschaut, du bist früh unterwegs auf Tour. Nockerberg machst du nimmer. Fernsehen, interessiert dich das Fernsehen noch als Medium? Möchtest du noch eine Sendung machen? Würdest du dich mit diesem nimmer, oder?
Also ich habe da ja ein bisschen was ausprobiert.
Ja.
Und das war nicht meins. Also ich möchte jetzt da gar nicht ins Detail gehen, weil ich jetzt auch nicht unseren Heimatsender da, aber ich kam da nicht zu dem, was ich wirklich will und wo ich das Gefühl habe, da kann ich gut sein. Also das, was ich da ausprobieren durfte, das war mir einfach schlicht zu wenig.
Mhm.
Und ich kann schon so viel sagen, dass ich mich unglaublich geärgert habe, dass ich dann als Einzige diesen Donnerstagabend-Kabarettplatz besetzen durfte als Frau, aber nicht aktuell sein durfte. Und ich habe das dann, das sage ich jetzt einfach offen, ich habe das wirklich zur Bedingung gemacht. Ich habe gesagt, ich möchte wieder Schlachthof oder wieder Schleich oder wieder Asyl. Ich möchte eine Sendung haben, die aktuell ist. Warum darf ich das nicht tun?
Ja,
ja, habe ich nicht gekriegt. Und das, dieses auf Halde produzieren, finde ich, ich muss so ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber du kannst halt dann noch Comedy machen und lustige Geschichten erfinden, du kannst halt da so irgendwas machen, aber Fernsehkabarett muss aktuell sein, sonst ist kein Fernsehkabarett mehr. Also ich kann nicht so tun, als wäre ich heute Show und produziere das ein halbes Jahr vorher.
Das geht nicht.
Und daran ist einfach auch diese Mama Bavaria gescheitert. Ich habe mir das so wahnsinnig schön vorgestellt, dass ich da wirklich alle einlaufen lasse hier, ne? Auf mein Sofa, ja, zur Mama Bavaria, den ganze Kabinett, den Minister und so weiter. Und die dann mit ihnen, ich mit denen rede, und die wären alle liebend gern gekommen, die kannten mich ja, jeder war ganz scharf drauf, zur Mama Bavaria aufs Sofa zu kommen, aber ich hatte nur 4 Sendungen im Jahr. Die Vorgabe war auch, Promis einzuladen wegen der Quote. Und es war nicht aktuell, es war auf Halde produziert. Das heißt, ich werde es nie vergessen, kam dann, 2 Wochen nach dem Lockdown, kam die Sendung mit dem Polizeipräsidenten.
Mhm.
Und ich rede mit dem über sein Jurastudium. Yeah. Und die Menschen sitzen vorm Fernseher und haben nur diesen Lockdown im Kopf. Was heißt das jetzt? Wie wird die Polizei das jetzt als regeln und so weiter und so weiter? Das hat die interessiert und haben die natürlich alle weggeschalten.
Ja. Yeah.
Verstehe ich auch, das hat ja keinen interessiert. Und das halte ich dann einfach für einen Grund, habe ich für einen Grundmangel an dieser Sendung gehalten. Und dann auch später nochmal bei dem 3:1, da war es dann das Gleiche. Und dann habe ich gedacht, also ich mache jetzt wirklich, Entschuldigung, aber ich bin nicht dafür geeignet, eine Frauenkabarett-Sendung zu machen, die so tut, als sei es Frau, also halt nur, dass man es als Alibi halt.
Mhm.
Dann, die Frauen dürfen dann aber nicht aktuell sein und die Sendung musste darauf ausgerichtet werden, dass wir Frauen dann alle wahnsinnig gespannt sind, welcher Mann dann kommt und so. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich kann das nicht. Ich bin erstandens Weiberts. Ich mache doch keine Sendung, in der ich auf einen Mann warte. Das habe ich mein ganzes Leben lang nicht gemacht, aber ich es jetzt im Fernsehen mache. Also, ist halt alles nicht gegangen. Und jetzt habe ich das Ganze abgeschlossen und ist auch gut.
Jetzt kann man eigentlich Richtung Grüner Torte.
Also kann man die Grüner Torte essen.
Entwickeln, oder? Mhm. Finde ich. Liebe Luise, das hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine tolle Reise mit dir jetzt.
Also das Erste fand ich, dass du also du hast als Kanzler.
Aber ganz ehrlich, wenn ich das zusammenfassend sagen darf, daraus besteht mein Berufsleben.
Nein, das stimmt
doch
überhaupt
nicht. In Wahrheit
nicht.
Schon. In Wahrheit
habe
ich.
Aber du bist doch ein super Musiker.
Ja, aber auch da habe ich natürlich das, also zum Beispiel erst die Tage habe ich mir darüber Gedanken gemacht, dass ich zum Beispiel meine ersten Songs, die ich geschrieben habe, die waren grottengrausam. Ich war aber trotzdem der Meinung, dass die es wert sind, dass man es jemand vorspult. Also den Move habe ich trotzdem genauso gemacht. Also eigentlich völlig ohne den, also ein Qualitätssiegel, ohne irgendwas, sondern einfach der Meinung zu sein, ja gut, dann spiele ich es jetzt vor und dann wird schon irgendjemand interessieren.
Naja gut, ich meine, ich glaube, ein bisschen was sowas gehört schon dazu, dass man sowas hat. Immer in sich als Charaktereigenschaft, dass man einfach Sachen macht. Dass
ja,
man
mutig,
Mut
oder?
Hat, den Mut
genau,
hat,
mutig
man
muss man
macht.
Sagen. Ein bisschen mit der Restangst, dass man auffliegt.
Und ist das nicht hat das nicht was Niederbayerisches? Ist das nicht so.
Jetzt komme ich. Ja, also ich glaube nach wie vor, dass das mit dieser Fremdheit zu tun hat. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich gemerkt habe, ich kehre da nicht wirklich dazu, zu dieser homogenen Dorfgruppe. Wenn ich aber meine Sprache benutze quasi und die richtig baue, die Wörter, dann schauen mich plötzlich alle an und sagen, hoppala, so quasi mit so einer rotbackigen Beeindrucktheit, so, hoppala, jetzt hat er was gesagt. So war das bei mir. Und das fand ich, und ich glaube, da hat mir der Ottfried Fischer mal gesagt, das war bei ihm auch der Anfang von allem, diese Sprechfähigkeit.
Mhm.
Das, also eben Sprache nicht, eben dieses, nur noch dieses Frotzeln und was man in Niederbayern so macht und hin und her und der eine gibt dem anderen, sondern es kommt auf einmal einer ums Eck, der kann Sprache wirklich, er beherrscht es auf eine Art. Und das, also so empfinde ich zum Beispiel das ganze niederbayerische Kabarett. Das empfinde ich beim Sigi Zimmerschied so, dass kein zweiter diese Macht der Sprache, der kann. Das habe ich beim Ottfried so empfunden. Mm. Das habe ich beim Bruno Jonas so empfunden. Das habe ich beim, zum Beispiel auch beim Klaffenberg-Rudi, wenn der, also auch diese Scharfrichter-Umgebung, wenn der früher auf der Bühne gesessen ist und hat Texte gelesen, habe ich gedacht, Alter, das ist Literatur,
ja,
aber mit einer Bodenständigkeit, das findest du nur in Niederbayern. Und vielleicht ist es das, dass es was, immer was Literarisches hat. Also der Ottfried, wenn du dich erinnerst an den seine Texte, die so eine Art, so was Hochgestochenes auf der einen Seite hatten.
Gedichte und so.
Genau. Und auf der anderen Seite aber eine Brachialität und Servus, da bin ich, was ist los? So. Das, ich glaube, also ich habe für mich gefunden, und so geht's mal ja bei dem, was du machst, auch, weil das ja auch in dieser Mary zum Beispiel eben drin ist, dass die, wenn die wirklich diesen Zustand, den sie da spielt, hätte, quasi, dann hätte sie diese philosophische Sprache oft eigentlich gar nicht. Außer sie ist eben das andere Girl in der Kneipe. So. Und das so empfinden, das ist so für mich niederbayerisch.
Mhm.
Dass man mit Sprache das mehr ist als. Ich hab Sprache am Land bei uns empfunden, in erster Linie als Reaktionswaffe. Mhm. Jemand kommt mir blöd, also puff. Aber nicht als was Feingeistiges.
Das ist absolut klar. Das ist, was will ich jetzt noch anders gehen sollen, oder?
Jetzt geht's.
So. Es ist gar nicht anders, mein Lieber. Darum sage ich, jetzt hör mal auf.
Jetzt ertränken wir die Agnes Bernauer ein zweites Mal. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Kommen, liebe Luise. Das war sehr schön. Alles danke Gute. Schönes Touren weiterhin.
Ja, danke dir.